Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur astronomischen Wissenschaft mit Dr. Ruth Grützbauch, die ist Astronomin, betreibt in Wien Pop-Up-Planetarium und erzählt mir, was es Orges im Universum gibt. Hallo Ruth.
Hallo.
Na, was haben wir? Was haben wir denn heute?
Ich habe mir jetzt gerade gedacht, jetzt haben wir schon länger nicht mehr aufgenommen, gell? Weil irgendwie
ja, irgendwas
war gerade so dieses Boom, dieses Intro hat mich gerade so ein bisschen wieder so,
Zuhause.
So ein Wieder-Zuhause-Gefühl hat mir das gerade irgendwie beschert. Das
nee,
ist
irgendwie
so schön.
Hatte ich erst was, dann hattest du was und ja.
Ja, es war gerade viel los in letzter Zeit, ja.
Naja, jetzt haben wir's.
Aber jetzt haben wir's. Genau. Na, ich habe mir gedacht, wir reden immer über so weit entfernte und kaum sichtbare Dinge. Ich habe mir gedacht, es wird mal Zeit.
Back to the roots,
genau, über das allerhellste Himmelsobjekt überhaupt zu sprechen.
Ist es weißt die Sonne oder kommt die mir nur so hell vor, weil sie so nah ist?
Ja, das war leicht zu erraten.
Na gut.
Ja, die habe ich gemeint. Okay. Die habe ich gemeint. Also das hellste. Na, wenn man sagt Himmelsobjekt, dann ich finde das ja auch immer so ein bisschen ein komisches Wort.
Himmelsobjekt.
Himmelsobjekt, weil der Himmel ist ja eigentlich
genau, als würde es da hängen
bei der Erde, ne?
Ja, der hängt
da so über uns wie eine Lampe. Ja. Also der Himmel gehört ja, das kommt von der Atmosphäre, gehört eigentlich noch zur Erde. Darum ist es immer ein bisschen. Aber ja, die Sonne ist auf jeden Fall irgendwie auch wert, dass man da mal ordentlich drüber redet, oder?
Ja, ich, ja. Also die ist
vor allem, wenn es in letzter Zeit auch so heiß war. War es bei euch auch so heiß?
Es war warm, aber nicht so heiß. Also das nicht. Okay. Aber ja, stimmt. Ich war irgendwie ja, weit über 20 Grad oder sowas.
Schon.
Ne?
Ja. In Wien hat es irgendwie, gestern nicht, aber vorgestern, ich glaube, 26 Grad.
Vorgestern heißt am 1. April.
Ostern, genau.
Ja, Ostern.
Ja. Genau, also irgendwie und davor schon. Ne? Es war dann teilweise sogar im Februar schon so mega heiß. Und hast du dir vielleicht gedacht, könnte das etwas mit der Sonne zu tun haben? Naja.
Ich glaube, hat es ja auch, aber nicht so, wie man meint jetzt vielleicht. Also ja,
genau.
Sie ist nicht plötzlich heißer geworden, sagen wir mal so.
Es ist ja so, also ich habe mir schon gedacht, man muss jetzt hoffentlich nicht mit deiner aufgeklärten Hörerinnenschaft da irgendwie drüber reden, dass die Sonne nichts mit dem Klimawandel zu tun hat.
Nein, aber darüber muss man nicht reden. Wer das glaubt, hat sie nicht mehr alle.
Aber es ist ja in der Tat so, und das ist vielleicht auch ganz gut, das mal irgendwie so ordentlich zu wissen, für Leute, die das dann vielleicht in so lustigen Diskussionen mal irgendwie einwerfen. Es ist ja in der Tat so, dass die Sonne schon immer aktiver wird. Vor allem im Moment gerade.
Wie immer aktiver? Also sie wird mal aktiver, mal weniger, oder? Also das
ja,
atmet,
genau, ja,
es ist
ja,
jetzt
ja
nicht so, dass das Ding Beta-Golze so. Ne?
Nein, noch nicht. Aber wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Sonnenmaximum.
Mhm. Ne? Was heißt
Sonnenmaximum? Und das passiert jetzt irgendwann. Das heißt, die Sonne hat einen Aktivitätszyklus. Ja? Also wir kriegen von der Sonne Licht, aber wir kriegen von der Sonne ja mehr als nur Licht. Die ist ja so nett und spendet uns auch ihre Innereien quasi, ihre geladenen Teilchen durch diese ganzen Eruptionen und Ausbrüche und Explosionen an der Sonnenoberfläche. Und es ist so, dass diese Aktivität, nennt man das, ja, dass die eben in diesem 11-Jahres-Zyklus da irgendwie schwankt. Und je nachdem, wie aktiv die Sonne ist, also wie viele Ausbrüche es auf der Sonne gibt, kommt auch ein bisschen mehr Energie auf der Erde an.
Okay.
Ja? Also es ist wirklich so, dass wenn die Sonne aktiver ist, da ein bisschen mehr Strahlung, ein bisschen mehr Energie auf der Erde ankommt. Und
das ist
natürlich
das
auch mit der Temperatur auf der Erde dann irgendwie ein kleines bisschen.
Das wäre jetzt die Frage, also wie stark trägt das dazu bei, dass die Temperatur auf der Erde schwankt? Also wie viel wärmer oder kälter wird es je nach Sonnenaktivität auf der Erde? Ist es überhaupt spürbar oder ist es nur messbar?
Es ist eigentlich, das kommt immer sehr darauf an, was die Sonne gerade genau macht. Also sie hat ja nicht so einen super regelmäßigen Zyklus, sondern dieser 11-Jahres-Zyklus, das ist, naja, es ist schon regelmäßig, aber das variiert ja auch ziemlich. Ja? Also es hat jetzt zum Beispiel im 20. Jahrhundert irgendwas so zwischen 9 und 14 Jahren immer wieder mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer und so. Ne? Also diese 11 Jahre sind so wirklich Pi mal Daumen. So typische astronomische Zeitskala, mehr oder weniger. Also das schwankt schon auch ziemlich. Ja? Darum weiß man auch nie genau, wann das nächste Maximum ist. Ne? Man sagt immer, jetzt steuern wir auf das Maximum zu. Und man denkt sich, ja, aber wenn das so ein Zyklus ist, wenn man das irgendwie dann so ausrechnen kann, dann müsste man ja sagen können, jetzt ist Maximum, jetzt ist Minimum. So ist es aber eben nicht. Also man weiß immer erst nachher, wann das Maximum war, weil dann kann man da die Messungen sich anschauen und sieht, da ist jetzt wieder runtergegangen und da, das heißt, da davor war das Maximum. Ja. Und das ist auch nicht irgendwie so symmetrisch. Ja. Es wird nicht irgendwie langsam mehr und dann wieder weniger, sondern es wird manchmal auch ein bisschen so wupp, schneller mehr und dann geht es ein bisschen flach weiter und dann hat sie nochmal irgendwie so einen Peak oder so. Ja. Also die Sonne macht, was sie will,
aber
führt sich ziemlich auf. Und
was genau bedeutet Aktivität?
Ja.
Einfach nur, dass
das
sie stärker
ist eine
brodelt
sehr gute Frage.
Und blubbert? So.
Also wir wissen, dass mehr Aktivität halt einfach mehr Teilchen von der Sonne bedeutet. Aber man weiß das ja schon sehr lang, dass die Sonne eine Art Zyklus hat, einen Aktivitätszyklus, bevor man noch irgendwie Messungen in die Richtung machen konnte, bevor man noch lange irgendwie wusste, was überhaupt da genau passiert, ne, auf der Sonne, indem man Sonnenflecken gezählt hat. Es sind nämlich die Sonnenflecken, die dunklen oder ein bisschen weniger hellen, sagen wir mal, weniger hellen Stellen auf der Sonnenoberfläche, die sind mit der Aktivität der Sonne verknüpft. Ja, also wenn es mehr Flecken gibt, ist die Sonne aktiver. Das ist jetzt natürlich irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen schräg, weil diese Flecken, das sind ja dunklere Stellen, die sind wenig, dunkler heißt weniger heiß, ne? Da kommt ein bisschen weniger Licht raus. Gleichzeitig kommt aber mehr Strahlung von der Sonne. Das ist schon mal ein bisschen komisch, ne? Oder?
Ja,
findest du nicht?
Ich könnte mir jetzt irgendwelche Hanebüchen, eine physikalische Theorie ausdenken, wie die Dunkelheit die Teilchenströme stärker durchlässt und wenn es heller ist, dann werden die halt abgelenkt und aufgefressen oder so. Aber wahrscheinlich ist das genau der Blödsinn, für den ich es halte.
Das ist so, das sind so Erklärungen, die man dann irgendwo liest und sich denkt, klingt
genau.
Plausibel.
So ist es, klingt plausibel, so ist es.
Mehr oder weniger.
Wusste ich's
also,
doch.
Die Sache ist die, dass die Sonne, obwohl sie, wenn sie mehr Flecken hat, quasi ihre Oberfläche mehr kühlere Stellen hat, dass dann doch einfach mehr Material quasi aus der Sonne raus beschleunigt wird. Und all das hat mit der Ursache dieser Aktivität zu tun. Und die Ursache dieser Aktivität sind das, was Astronomen immer versuchen auszuklammern in ihrer Analyse von Dingen, weil es scheiß kompliziert ist. Magnetfelder. Das hat alles mit dem Magnetfeld der Sonne zu tun. Die Aktivität der Sonne, dieser Aktivitätszyklus der Sonne ist ihr Magnetfeldzyklus. Ja, und die Magnetfelder der Sonne, die verändern sich und damit verändert sich die Art und Weise, wie quasi die Sonnenoberfläche auch beschaffen ist. Ja?
Das heißt, die Sonnenflecken sind nicht die Ursache dafür, dass irgendetwas passiert, sondern sie sind einfach nur eines der Symptome für eine Veränderung im Magnetfeld.
Das ist quasi ein Ausschlag, wenn man irgendeine eine Krankheit hat, die dem zugrunde liegt. Ja,
ja, ja, ja. Genau. Und die Teilchenströme sind ein anderes Symptom eines sich verändernden Magnetfelds.
So ist es. Genau. Also sie haben quasi die gleiche Ursache, aber es passieren dann halt irgendwie komplexe Dinge. Ja? Und die Sache mit diesen Magnetfeldern, das ist immer sehr kompliziert. Also man hat zuerst mal, ne, man hat irgendwie Sonnenflecken gezählt und gemerkt, die sieht man ja teilweise sogar mit freiem Auge, diese Sonnenflecken. Also
dummerweise das Letzte, was man sieht dann, aber
genau. Man sollte natürlich nie jetzt so voll ungeschützt mit freiem Auge in die Sonne schauen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schädlich. Man macht es manchmal trotzdem, also ich zumindest, ich hab das vor allem als Kind urgern gemacht.
Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube, ich war ein komisches Kind. Ich habe das immer so lustig gefunden, dass man dann so eine Zeit lang einfach so einen dunklen Fleck vor sich.
Das kann man aber auch ein bisschen gesünder, also gesundheitsförderlicher haben oder weniger gesundheitsschädlich, indem man einfach in einem dunklen Raum nach draußen ins Helle guckt, lang genug, um dann das eckige Fenster auf seinen vermeintlich geschlossenen Augen liegen.
Ja, das habe ich auch, das mochte ich auch sehr gern. Wenn man irgendwo hinschaut, lang, und dann die Augen zumacht und dann sieht man noch die Umrisse. Hm. Ja, solche Sachen haben mich fasziniert. Naja, ich habe mir schon gedacht, du sagst, man könnte das Ganze gesundheitsschonender haben, indem man so eine Sonnenfinsternisbrille aufsetzt. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, aber
man das muss ist ja nicht Mainstream mit der Gesundheit. Ja, voll. Ja, nein, schaut nicht direkt in die Sonne. Das ist wirklich, also das kann man schon mal irgendwie machen, ohne dass man sofort blind wird. Aber auf der anderen Seite, man weiß halt auch nie, was dann, wann es quasi zu viel ist, ne? Also mach lieber nicht.
Genau.
Lieber nicht.
Probiert
aber
das nicht.
Ja, Leute haben diese Sonnenflecken gezählt, ne, und haben gemerkt, ah, da ist jetzt irgendwie auch dann vielleicht mal was mit dem Wetter. Sagt dir die kleine Eiszeit zum Beispiel etwas?
Ja.
Das ist irgendwie
19. Jahrhundert, ne? War die, oder?
Genau, ja. Und davor auch schon. Ja, also diese kleine Eiszeit war mir am Anfang des 19. Jahrhunderts. Es gibt immer wieder, abgesehen von diesem 11-Jahres-Zyklus der Sonne, diesem Maximum, Minimum und so weiter, gibt es dann immer wieder so atypische Minima und Maxima, sagen wir jetzt mal so, wo die Sonne einfach so grundlos plötzlich weniger aktiv ist.
Moment.
Und deswegen dann auch die Temperatur auf der Erde ein klein wenig niedriger ist. Ja?
Das heißt, das die kleine Eiszeit korreliert tatsächlich mit geringerer Sonnenaktivität.
So ist es.
Mit längerer, geringerer Sonnenaktivität, sodass tatsächlich in der Summe weniger Energie auf der Erde ankommt.
Genau. Also Wow. Das war irgendwie dieses, ja, das war dieses.
Das war mir gar nicht klar. Ja.
Ja, das war also vor allem diese kleine Eiszeit, da war dann auch noch, also da kommt dann oft auch noch was zusammen. Da war sogar dieser Vulkanausbruch in Indonesien, den Namen habe ich jetzt nicht
weiß
verraten,
ich, der letzte indonesische Vulkan, dessen Namen ich mich erinnere, hieß Pinatubo, aber ich glaube, das war der nicht und wahrscheinlich war der auch nicht in Indonesien.
Das ist zu recent. Ja. Oder wo auch immer der war. Ja.
Genau.
Er merkt schon, wir reden wieder über Dinge, wo wir uns voll auskennen. Das war dieser berühmte
Tambora 1815, das Jahr ohne Sommer. Ja.
Genau, das Jahr ohne Sommer, genau, dieses 1800 und erfroren. Hat man das auch genannt,
okay.
1816. Ja. Und da war einfach, das war mitten in diesem Sonnenaktivitätsminimum drinnen, aber eben auch zusätzlich noch mit diesem Vulkanausbruch und so weiter und so fort. Ja. Also es ist dann, wenn es so richtig extreme Kälteperioden sind, dann meistens noch was. Davor war auch schon mal so ein Minimum, das Maunder-Minimum. Das war irgendwie 16 irgendwas bis Anfang 17 irgendwas, ja. Also das war dann nochmal irgendwie 150 Jahre davor. Mhm. Und da war ein Minimum, das war sehr lang, das waren, glaube ich, 70 Jahre so gut wie keine Sonnenflecken. Das haben die Leute natürlich, Astronomen, Astronominnen, obwohl damals waren es meistens Astronomen, auch schon beobachtet, dass da irgendwie die Sonne einfach keine Flecken hat. Eine schöne, flache Scheibe und dass das einfach mit sehr niedrigen Temperaturen und im Durchschnitt, na, weil du hast ja vorher schon gefragt, was ist der Unterschied, ja? Was kann das für einen Unterschied ausmachen? Im Durchschnitt quasi weltweiter Unterschied. Der weltweite Unterschied war wahrscheinlich so ungefähr ein halbes Grad, ja? Halbes Grad Durchschnittstemperatur weniger. In diesen extremen Minima, ja?
Ja, das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Natürlich lokal, vor allem in Europa. Europa ist ja total vulnerabel für so Klimaschwankungen. Okay. Ja. In Europa hat das dann halt vielleicht 2 Grad Unterschied ausgemacht. Ja.
Das macht dann, genau. Ja, das macht einen Unterschied.
Ja. Und dann hast halt ein Jahr, wo, also es hat dann im Sommer geschneit und so Sachen. Ne? Es war natürlich auch, es war sehr viel Regen und waren dann Missernten, Hungersnöte und so weiter und so fort. Ja. Also das ist natürlich
auch da hat man sich natürlich auch damals viel stärker daran erinnert, weil wenn wir dieses Jahr ein Jahr Missernte haben, ja mei, dann wird das Mehl halt ein bisschen teurer und nächstes Jahr ist alles wieder in Ordnung, weil der Welthandel ja auch mittlerweile ganz anders funktioniert. Das heißt, ich glaube, an solche Krisen erinnert man sich heutzutage gar nicht mehr so gut, wie man es damals getan hat. Beziehungsweise
naja,
sind es keine
Krisen. Viele Leute hatten halt damals einfach auch wirklich quasi keinen Puffer oder keine Möglichkeit. Wir haben jetzt schon ein Sozialsystem, das zumindest halbwegs gut funktioniert in Mitteleuropa. Also, ja. Aber damals ist natürlich, also ich meine, arg, aber das war schon richtig arg. Weißt du, da war zum Beispiel die Themse zugefroren. Die Themse, in London, die haben Märkte auf der zugefrorenen Themse abgehalten. Das ist also der Hafen von New York, ne? Die ganze Bucht von New York, wo die Freiheitsstatue drin steht, ne? Jetzt. Mhm. Die ganze Bucht von New York konnte man zu Fuß auf dem Eis überqueren.
Ja, krass.
Das ist schon krass, ja. Und das ist das, was quasi die weltweit die halbes Grad weniger Durchschnittstemperatur dann halt lokal verursachen kann. Ne?
Während gleichzeitig, was ich ganz, ganz interessant finde, während gleichzeitig ein halbes Grad mehr globale Temperatur, was wir locker haben mittlerweile.
Ja, wir haben schon gut 1 Grad mittlerweile, ja. Ja.
Das ist nicht so heftig, zumindest wird es nicht so heftig wahrgenommen wie so eine Vereisung. Also weil, wenn jetzt die Bucht von New York vereisen würde oder der Rhein tragfähiges Eis hätte oder sowas, da würde man sich ja vielleicht dran erinnern und drüber reden und gucken, was ist denn hier los. Und jetzt haben wir 1 Grad globale Temperatur plus und keine alte Sau kümmert's, ne?
Naja, aber was jetzt zum Beispiel mit dieser Mega-Überschwemmung in Deutschland, wo da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Leute, 200 Leute?
2021, die meinst du, im Ahrtal und der Haft?
Ja. Also das war dann schon, ich glaube, wir haben einfach mittlerweile einen sehr guten Verdrängungsmechanismus entwickelt für solche Sachen.
Ja.
Und denken uns, das ist jetzt irgendwie, das ist irgendwie, solche Sachen passieren, ne? Das ist fast normal oder, obwohl es eigentlich schon arg ist, ja.
Es ist arg, aber wie du sagtest, der Sozialstaat, das ist ja nicht nur ein Sozialstaat, sondern letztendlich, natürlich ist das also für die betroffenen einzelnen Menschen und Familien ist das katastrophal, aber die sind versichert und können das wieder aufbauen und dadurch wird das zu einem echt krassen Ereignis in der Familiengeschichte. Aber es ist halt nicht mehr, ja, dann sind uns von unseren 12 Kindern sind 8 verhungert und sowas. Also es ist einfach alles nicht mehr so heftig, zumindest bei uns.
Zumindest bei uns,
wie es vor 400 Jahren vielleicht noch gewesen sein mag. In anderen
Ja klar, ich meine, auch wenn es dir jetzt dein Haus wegspült, ist natürlich furchtbar. Ja,
ist furchtbar, klar, aber du kannst es wieder aufbauen.
Ja. Genau, ja.
Wer weiß, ob das also in anderen Regionen der Welt ist das halt nicht der Fall. Ne? In Bangladesch wird man sich wahrscheinlich anders als an eine Flutkatastrophe erinnern, als man sich bei uns an eine Flutkatastrophe erinnert.
Ja, und ich denke mal, es war halt dann einfach vor 200 Jahren auch noch einfach was anderes, wenn es dann mal kälter war, wahrscheinlich ist kälter dann auch ein bisschen zumindest quasi momentan in der Wahrnehmung ärger als wärmer, weil man mag es ja gern, wenn es warm ist, eigentlich irgendwie. Es sei denn, es hat dann halt 50 Grad, dann ist nicht mehr so lustig. Mhm. Aber ja, so mit diesen heißen Sommern, also viele Leute sagen ja auch so, hey, ist doch super, heißer Sommer. Ja. Naja, also wenn dann halt irgendwie, für den Moment, ja, ne, und da ist halt die Kälte vielleicht etwas, was dann doch noch, was man als schlimmer empfindet, auch wenn man jetzt nicht mehr irgendwie 8 von 12 Kindern an die Hungersnot verliert, aber trotzdem wird das Warme auch teilweise als angenehm wahrgenommen, ja.
Na, es ist ja auch billiger. Ja, wenn's einen wirklich krachend kalten Winter gibt, da habe ich auf einmal doppelt so hohe Heizkosten und das spüre ich unmittelbar. Ja, wenn der Sommer jetzt im Schnitt 2 Grad wärmer ist und ich ein paar Tage mehr schwitze und 3 Nächte schlechter schlafe, naja, dann kaufe ich mir halt so ein Klimagerät für ins Schlafzimmer für 500 Euro und kühle mir den Raum runter.
Ja, genau. Ja,
aber das ich habe das eher unter Kontrolle. Ich glaube, Wärme hat man mutmaßlich, was natürlich nicht so ist, aber Wärme hat man eher ein bisschen unter Kontrolle als Kälte, weil wenn es kalt ist, muss ich die Bude heizen.
Ja. Und wenn es heiß ist im schlimmsten Fall, naja, dann ist es halt unangenehm. Aber ja, man hat das halt auch nicht so im Schirm, dass die Hitze extrem viele Tote verursacht.
Ja,
jetzt
das,
schon.
Ja, ja, ne? Das ist sowieso was mich immer wieder fasziniert. Also nach jedem Sommer eigentlich bekommen wir Nachrichten darüber, wie viel Hitzetote es in Deutschland, in Frankreich, in Südeuropa, überall auf der Welt gegeben hat. Aber das ist irgendwie sowas, das nimmt man hin, genauso wie Menschen halt vom Auto überfahren werden. Und keiner fragt so, Entschuldigung? Weißt du, irgendwie 3000 Leute in Deutschland sterben bei Autounfällen. Wenn 3000 Leute bei Flugzeugunfällen sterben würden, wäre Fliegen verboten. Was ist hier eigentlich los? Wir diskutieren irgendwie ganz komisch über diese Dinge. Und bei Hitze,
das stimmt.
Naja.
Und bei der Hitze ist es, ich finde, das Auto ist auch eins von diesen Fällen, wo man es total merkt, dass wir da irgendwie so ein bisschen verblendet sind und völlig, einfach, Und bei der Hitze ist es irgendwie ähnlich. Ich meine, oder bei Krankheiten, bei Grippetoten oder Corona, ja, ne, das ist ja die Geschichte. Ich meine, da sterben schon einige tausend Leute und zwar jetzt wahrscheinlich immer noch, aber gut, jetzt ist es schon. Ne,
und so werden chronisch krank. Ich habe neulich noch überlegt, in meinem erweiterten Bekanntenkreis, ich kenne mehr Leute, die Long-Covid haben, als ich Leute kenne, die zum Beispiel eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung haben, eine COPD oder Bluthochdruck, was Volkskrankheiten sind. Und das finde ich schon beeindruckend.
Es ist eigentlich schon ziemlich arg, ja. Aber man verdrängt das irgendwie so und hat irgendwie dieses Gefühl, das passiert, betrifft hoffentlich nicht mich.
Ist halt wie so ein Sonnenfleck, der kommt und geht.
Ja.
Ne? aber was passiert mit dem Magnetfeld der Sonne, wenn es über viele Jahre überhaupt keine Sonnenflecken gibt? Dann ist das Magnetfeld stabil, ne?
Es ist so, genau verstehen wir das auch noch nicht. Ja, also diese Minima, diese langen Minima, die sind sehr mysteriös eigentlich. Ja. Was normalerweise passiert, also dieser normale Zyklus der Sonne, den haben wir schon halbwegs simuliert, moduliert und moduliert?
Nein, moduliert.
Modelliert. Das war das Wort. Modelliert. Und modulieren können wir die Sonne Gott sei Dank noch nicht. Das wäre.
Wir sind Podcast-Modulatoren.
Ja, das schon, ja. Aber diese langen Minima, ja, na, was passiert, ist sehr spannend, was mit der Sonne auch quasi normal passiert. Es gibt da, falls du dir das anschauen willst, ein super cooles Video, wo man die Magnetfelder der Sonne quasi animiert in einem Modell sichtbar gemacht hat, mehr oder weniger. Ich meine, man kann ja Magnetfelder nicht sehen. Mhm. Wenn man die sehen könnte, wie die Sonne aussehen würde, so wie so ein wildes, verwirrtes Wolkenäuel irgendwie, wo es die ganze Zeit auch, wo die ganze Zeit sich die Dinge verändern. Ja, das ist ja das Ding. Die Sonne rotiert nicht starr, sondern die Sonne rotiert am Äquator. Sie dreht sich ganz normal, ja, an einer Achse, hat einen Nordpol und einen Südpol, dreht sich und hat einen Äquator dementsprechend auch, ja, und sie dreht sich aber am Äquator schneller rundherum als an den Polen.
Ja. Ja? Das macht doch. Da gibt aber dann eine ganz komische Art von Reibung, ne?
Das gibt eine ganz komische Art von. Quasi fast das Gegenteil von Reibung. Also, es ist so, du musst dir vorstellen, das Magnetfeld ist quasi im Normalzustand einfach so ein normales Magnetfeld von Nordpol zum Südpol, genau. So wie so eine Kugel rundherum mit lauter so Linien, ne? Stell dir jetzt vor, Linien, genau. Die, wie so ein Vogelkäfig oder so, ja. Und jetzt dreht sich das, ja. Und du musst dir vorstellen, du nimmst jetzt irgendwie da so einen
so eine Feldlinie vom Norden nach Süden und die ziehe ich dann um die Sonne herum.
Und die ziehst du rundherum. Ja. Genau.
Krass.
Da stichst du jetzt rein mit deinem Bleistift und ziehst das am Äquator entlang weiter und weiter und weiter und weiter. Und dadurch wird das quasi mit dem Äquator führend, quasi der geht voran, wird das ganze Magnetfeld so rundherum aufgewickelt und quasi gehen dann die Magnetfeldlinien, gehen im Endeffekt mehr oder weniger so parallel zum Äquator, rundherum spiralförmig nach oben. Und das ist das, was in diesem 11-Jahres-Zyklus passiert. Ja? Und es ist aber natürlich so, dass die Sonne nicht nur sich unterschiedlich schnell an ihrer Oberfläche bewegt, sondern die ganze Sonne ist auch dreidimensional. Und da gibt es auch Bewegung, die von innen nach oben geht. Fast ein bisschen eben so wie kochendes Wasser. Diese Konvektion nennt man das. Bewegung, die durch Temperatur zustande kommt. Das Material aus dem Inneren der Sonne ist heißer, steigt auf. Ja. Jetzt quasi gegen die Schwerkraft der Sonne, ja, auch quasi oben auf der Sonne, ist auch vom Zentrum weg, ja, steigt auf Richtung Oberfläche und blubbert dann nach oben und sinkt dann, kühlt aus, ja, und sinkt dann wieder ab. Ja. Also du hast diese Konvektionsbewegung, diese quasi kreisförmige, radiale Raus- und Rein-Bewegung von Material und zusätzlich mit dem Rundherum-Gewickle wird das Ganze ein Riesenchaos. Und du hast dann Magnetfeldlinien, die eben da auch quasi aus der Sonnenoberfläche Alter, rausstoßen.
Ich sehe das Video gerade bei der NASA.
Ist cool, oder?
Alter.
Ja, genau das. Das ist so
ja katastrophal.
Total. Es ist echt ein Riesenchaos. Und das Ganze, also das Ding ist, was da passiert, die Sonne besteht aus geladenem Material, hauptsächlich Protonen und Elektronen, ja, weil die ist heiß und da wird der Wasserstoff einfach quasi auseinandergerissen. Das ist Plasma, das ist geladenes Gas, auseinandergerissene Atome. Das heißt, das Magnetfeld wird vom Material der Sonne erzeugt. Das Material der Sonne bewegt sich auch dem Magnetfeld entsprechend, was wiederum neues Magnetfeld erzeugt. Das heißt, das Ganze ist ein super wilder Rückkopplungsprozess.
Das ist genau das Problem, was die Leute in Fusionsmaschinen hier auf der Erde haben. Dass das Plasma auf seinem Rundkurs ein eigenes Magnetfeld erzeugt. Und das sieht wirklich abgefahren aus.
Und das da quillt quasi das Magnetfeld aus der Sonne raus und wieder rein und rundherum. Und genau das sind die Sonnenflecken. Mhm. Die Sonnenflecken sind die Stellen, wo das Magnetfeld quasi die Sonnenoberfläche da irgendwie durchstößt und wieder hineingeht. Drum kommen die auch meistens in Paaren vor, ja. Die sind meistens zu zweit, diese Sonnenflecken.
Unter dem Video, der erste Satz unter dem Video lautet: We're not sure exactly where in the sun the magnetic field is created.
Ja, ist auch krass. Man weiß nicht genau, wo das alles herkommt. Aber man weiß, dass es nicht so ist wie bei der Erde. Bei der Erde kommt das Magnetfeld aus ihrem Kern, ja, aus dem Zentrum, beziehungsweise auch nicht ganz, sondern aus dem flüssigen Material, das da um den Kern rundherum sich bewegt. Ja, aber so es Dynamo, kommt eher aus dem Zentrum. Genau, wie ein Dynamo, ja, geht rundherum. Man nennt das bei der Sonne auch natürlich Dynamo. Es ist der solare Dynamo. Ja.
Okay.
Also Sterne haben auch einen Dynamo, aber es ist eben nicht.
Bisschen erratische Stromerzeugung für so einen Dynamo.
Ja, genau, voll erratisch. Ja. Und die Stromerzeugung findet in den äußeren Schichten der Sonne statt.
Ja.
Das heißt, der Dynamo ist quasi diese Konvektionsschicht. Also die äußere Schicht der Sonne, muss man sich vorstellen, ja, die Sonne ist in ihrem Kern so heiß, dass es da quasi zu heiß ist für diese Konvektion. Ja. Der Kern ist quasi Plasma, das quasi so heiß ist und so wild sich bewegt, dass es dann nicht zu diesen Strömungen nach oben und nach unten kommen kann. Und dann irgendwann gibt es dann so einen Übergang eben zu dieser äußeren, sagen wir jetzt mal, man kann sich so als äußeres Drittel mehr oder weniger vorstellen, ja, das äußere Drittel der Sonne, so eine Schicht, da kommt es eben zu dieser Konvektion und es ist vermutlich irgendwo genau da an dieser Grenzschicht zwischen dem Inneren der Sonne und dieser äußeren Konvektionsschicht, dass da irgendwie das Magnetfeld entsteht. Aber man weiß es noch nicht ganz genau.
Wie könnte man das rausfinden? Weil hinfliegen.
Wie findet man das überhaupt raus? Ja. Genau, gute Frage, sehr gute Frage. Woher weiß man überhaupt, was da im Inneren der Sonne ist? Das ist ja auch schräg, dass man ja da, man kann ja da nicht hineinschauen. Ne? Also wir kriegen zwar von der Sonne Licht und das Licht kommt aus ihrem Inneren. Ja, das heißt eigentlich, also überall, wo Licht herkommt, da muss man ja eigentlich auch hinsehen, weil sonst könnte das Licht ja nicht herkommen.
Stimmt.
Wenn man sich genau überlegt. Ne? Ja. aber es ist ja so, dass man trotzdem ins Innere der Sonne nicht hineinschauen kann. Wir sehen nur die Oberfläche der Sonne, weil es eben innen drin zu heiß ist, als dass das Licht quasi frei da durchfliegen könnte. Sterne sind undurchsichtig, weil sie zu heiß ist, weil das Plasma so heiß ist, dass es eben das Licht quasi sofort wieder absorbiert, ablenkt. Und das Licht, ich meine, das braucht ja aus dem Inneren der Sonne auch, ich weiß nicht, ja, 100.000 Jahre oder so größenordnungsmäßig.
Was?
Das braucht ewig. Ja.
Wie?
Ja.
Weil das immer wieder abgelenkt und zurückgeworfen, ja, und sonst wie, wow.
Genau, das bounced da die ganze Zeit rundherum, muss man mal vorstellen. Ne? Das wird im Kern der Sonne irgendwie erzeugt und bounced die ganze Zeit rundherum, wild rundherum, wird abgelenkt, wird absorbiert, wird nochmal in alle Richtungen, wieder zurück, dann geht's wieder rein, dann wieder
gilt
raus,
das, hin
und
her. Gilt das für alle Strahlung, die in der Sonne passiert? Heißt das, das Licht das oder die Energie der Sonne, die gerade bei uns ankommt, ist 100.000 Jahre alt?
Nee, eigentlich schon. Fürs Licht gilt das schon, ja.
Okay.
Also, aber anderes, zum Beispiel die Teilchen, na, für die Teilchen gilt es eigentlich auch, weil die können sich auch nicht so frei bewegen. Was sich frei bewegen kann, sind Neutrinos, die auch im Inneren der Sonne entstehen bei diesen kernphysikalischen Prozessen, bei dieser Kernfusion. Und die kommen quasi viel, viel schneller aus der Sonne raus. Also wenn die Sonne jetzt ausgehen würde, in dem Moment, dann sagen Leute sagen immer, ha, dann wüssten wir es erst 8 Minuten später. Mhm. Nein.
Die Neutrino-Messgeräte, die wüssten es sofort wahrscheinlich.
Also die Neutrinos, ja, die wüssten es 8 Minuten später, weil die Neutrinos kommen oder ein Großteil der Neutrinos kommt quasi wenig gebremst aus der Sonne heraus und ist quasi dann schon nach 8 Minuten bei uns. Aber das Licht muss ja erstmal aus der Sonne raus. Also kann man jetzt natürlich sagen, es ist hypothetisch. Wenn man sagt, die Sonne geht jetzt aus, dann passieren natürlich ganz viele andere Sachen auch.
Ja, aber trotzdem hätten wir noch ein bisschen mehr Nachglühen als 8 Minuten.
Naja, weil die ganze Energie da irgendwie nicht von selber irgendwie raus kann. Drum kommt es ja auch überhaupt erst zu diesen Sternexplosionen, ne? Am Ende des Sternenlebens, weil die halt auch diese Explosion nach außen treiben, weil das Sternmaterial nicht quasi undurchsichtig ist oder nicht durchquerbar für diese Energie, für dieses Licht. Ja. Und bei den Supernova-Explosionen, ne, da kommen ja nicht einmal die Neutrinos raus. Also da, oder schon auch, aber da treiben ja die Neutrinos diese Explosion. Ja. Also das ist so dicht, das Material, das Licht kommt da überhaupt nicht raus. Das kommt dann erst später, wenn es den Stern auseinandergerissen hat. Ja. Aber ich meine, die interessante Frage ist, woher weiß man das alles dann? Woher weiß man, dass die Sonne einen Kern hat, eine innere Strahlungszone und eine Konvektionsschicht außen rundherum, wenn man das ja überhaupt nicht irgendwie untersuchen kann mit Licht, weil man nicht reinschauen kann? Ne? Man kann Sterne seismologisch untersuchen. Das ist die extrem coole Disziplin der Astroseismologie.
Astroseismologie?
Genau.
Auch noch nie gehört.
Man schaut sich Sternbeben an.
Ah.
So wie Seismologie mit der Erde, die das Erdinnere für uns untersuchbar macht. Ja?
Mhm.
Genauso machen die Sternbeben, Beben auf der Sonne und auf anderen Sternen, das Innere der Sterne für uns untersuchbar. Und jetzt kann man natürlich nicht hingehen und sagen, ich stelle dann Seismographen auf die Sonnenoberfläche. Nein, ja. Woher wissen wir, wie messen wir die Schwingungen der Sterne? Durch das Licht, das wir von ihnen bekommen.
Mhm.
Also der Stern hat ganz leichte Schwingungen. Also wirklich so wie ein Erdbeben, muss man sich das vorstellen, nur halt mit
Licht.
Sonnenplasma. Ja, also quasi das Material, ja, der Sonne. Und das Beben verursacht leichte Schwankungen in dem Licht, das wir beobachten.
Und je da nachdem, kann ich quasi rot oder blau verschoben ist, wissen wir, in welche Richtung es bebt.
Genau.
Ah.
Genau, und ich kann diese Wellen quasi nachvollziehen ins Innere der Sonne, weil die halt auch ins Innere gehen und dann an einer Schicht, zum Beispiel an einer Grenze zwischen zwei verschiedenen dichten Schichten, sagen wir jetzt mal, auch reflektiert wird, wieder rauskommt. Das heißt, ich kann das Innere des Sterns rekonstruieren durch diese Sternbeben.
Nur den Kern nicht. Haben Sterne Kerne?
Kommt drauf an, was man sich unter Kern vorstellt.
Ja, okay.
Also wahrscheinlich jetzt nicht so wie so ein Marillenkern oder Aprikosenkern.
Aber kann man das Zentrum der Sonne denn damit auch vermessen oder hört es dann irgendwann auf? Weil du sagtest, bis zu so einer Schicht geht's.
Also so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, wie weit man da wirklich ins Zentrum hinein kann. Also man kann, ich meine, der Kern der Sonne ist ja jetzt auch nicht ein winziger kleiner Kern, sondern das ist es ist, glaube ich, so ziemlich, ziemlich gut gedrittelt. Ja, der Kern von der Sonne, Kern bedeutet in dem Fall die Region, wo die Fusions Reaktion stattfindet, ja. Mhm. Und das ist mehr so vielleicht ein bisschen kleiner als das innere Drittel, sagen wir jetzt mal so. Und ob man das jetzt genau noch irgendwie vermessen kann dadurch, weiß ich jetzt auch nicht. Aber man kann auf jeden Fall die innere Schichtung der Sonne, die verschiedene Zusammensetzung, verschiedene Dichten, mhm, Rotation, ja, wie sich das da alles dreht und so weiter, das kann ich mit diesem Sternbeben, mit dieser Astroseismologie rekonstruieren. Ja. Und alles nur durch das Beobachten von Sternen und minimalen, winzigen Schwingungen im Licht, also Schwingungen, ne? Veränderungen, mhm, in dem Licht. Ja. Das ist schon richtig krass auch, ja. Und daher wissen wir eben, dass die Sonne auch diese Schichtung hat, ja, und dass das Magnetfeld vermutlich eh an dieser Zwischenschicht oder an dieser Grenzschicht zu dieser Konvektionszone irgendwie entsteht. Ja. Mhm. Krass. Aber es ist immer noch Luft nach oben in unserem Verständnis, sogar von der Sonne, ne? Wenn man sich denkt, Moment mal, die ist ja da gleich da am Himmel. Ne?
Ja, aber es ist halt auch so aberwitzig hell, ne?
Ja, aber es ist trotzdem der Stern, den man am besten untersuchen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, sind die anderen ja auch. Die sind ja letztlich auch aberwitzig hell.
Muss halt einfach einen gescheiten Filter vor mein Teleskop machen, damit es mir nicht irgendwie meine Instrumente grillt. Aber das geht schon, ja. Und ich meine, man kann eben andere, genau, also es heißt ja Astroseismologie, es heißt, es gibt ja auch die Helio. Seismologie, wo es dann genau um die Sonne geht. Aber die Astroseismologie, da geht es eigentlich um andere Sterne. Natürlich auch um die Sonne. Man will natürlich auch irgendwie den Sonnendynamo verstehen, indem man so viel wie möglich über andere Sterne versteht, versteht man immer auch irgendwie mehr über die Sonne. Ja, das ist auch klar. Aber die so untersuchen Leute auch einfach die Zusammensetzung von anderen Sternen, die Eigenschaften von anderen Sternen, und zwar ihr Inneres, ja. Das ist schon extrem cool. Also man kann auch sehr, sehr weit entfernte Dinge mit dieser seismologischen Methode der Untersuchung. Eben weil ich das Licht von den Sternen ja natürlich beobachten kann und dann schauen kann, wie das schwankt und vibriert. Ja,
wenn es auf bestimmten Frequenzen flackert, ne?
Genau, es flackert, ja. Und es sind ganz viele verschiedene Frequenzen. Das ist ja auch krass, ja. Du beobachtest das natürlich, das muss man sich mal vorstellen, ja. Das ist irgendwie so wie, weiß nicht, du schaust in ein Schwimmbecken und siehst dann die kleinen Wellen an der Oberfläche und kannst sagen, wer da jetzt in den letzten paar Stunden durchgeschwommen ist oder so, ja. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und man kann diese ganzen einzelnen Frequenzen dann da irgendwie raussaugen aus den Daten, ja. Kann man rausholen und kann schauen, da gibt's die Schwingung bei der Frequenz, ja. Da schwingt dieser Stern mit der Geschwindigkeit, da schwingt er mit der Geschwindigkeit und so weiter und so fort, ja. Und man weiß auch durch diese Untersuchung der anderen Sterne und ihrer Aktivität und so weiter, dass die Sonne ja eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Stern ist. Wir haben Glück.
Wie äußert sich denn Unruhe bei einem Stern?
Naja, aktiv, also mehr Flecken, mehr magnetische Aktivität, mehr Ausbrüche. Ja? Und wenn du quasi du kannst mit dieser Schwingungsmessungsmethode eben auch die Aktivität da quasi Rückschlüsse auf die Aktivität ziehen, weil so ein Stern anders schwingt, wenn er gerade aktiver ist, ja, wenn er gerade mehr Ausbrüche hat, wenn er gerade mehr Turbulenz da ist in seinen Schichten, ja, dann schwingt das anders, ja. Also man kann durch diese Sternbeben auch auf die Aktivität von Sternen schließen. Mhm. Und da sieht man einfach, dass andere Sterne, auch quasi sonnenähnliche Sterne, also wir wissen, dass es Sterne gibt, die einfach viel aktiver sind, ja, zum Beispiel auch Riesensterne, die schwingen ganz megamäßig, ja,
also die pulsieren. Also ziemlich jeder Stern, gemessen an der Sonne, ein Riesenstern? Also die Sonne ist doch super klein, oder?
Nein, die Sonne ist ein durchschnittlicher Stern. Die Sonne ist eigentlich sogar eher ein nicht so kleiner Stern. Also die meisten Sterne sind kleiner als die Sonne. Es ist einfach so, dass die Sonne, jetzt wenn du dir die Skala vorstellst von klein bis groß.
Ich kenne nur so Vergleichsbilder irgendwie die Sonne und Aldebaran.
Ja, genau. Aber das macht man ja auch immer mit den großen Sternen.
Ach so, okay.
Nein, die Sonne ist, wenn man jetzt sagt von, also hier eins ist klein und 10 ist groß, dann ist die Sonne ungefähr bei 1, ja, also bei 1,5. Ja. Es gibt Sterne, die extrem viel größer sind als die Sonne, aber es gibt von den kleinen Sternen sehr, sehr viel mehr. Mhm. Ja, also das ist jetzt eine Verteilung, wo einfach die meisten Sterne sehr kleine Sterne sind und dann es von den größeren immer weniger und weniger und weniger gibt. Und die Sonne gehört quasi noch zu den normalen Sternen, aber ist schon eher jetzt nicht einer von den kleinen, sagen wir mal so. Ja.
Diese aktiveren Sterne, sind das die größeren oder die kleineren? Oder hält sich das die Waage irgendwie?
Naja, das ist, es gibt auch ganz viele unterschiedliche Arten von Aktivität. Das ist ja auch so, so arg. Ja. Die Sterne sind ja, also Sterne sind ja saukompliziert. Da gibt es viele verschiedene Arten davon. Es gibt halt auch Sterne, die richtig schwingen, also richtig kleiner, größer werden. Viel kleiner und dann wieder viel größer, ja. Und das ist auch eine Form von
pulsierend,
Aktivität, sagen wir jetzt mal. Pulsierende Sterne, ja. Und dann gibt es die eher kleineren Sterne, bei den eher kleineren Sternen, diese roten Zwerge, die eben kleiner sind als die Sonne, die sind normalerweise sehr aktiv, weil bei denen es auch in ihrem Kern quasi so kühl ist, unter Anführungszeichen kühl, dass dort noch diese Konvektion, ja, dieses Rauf-Runter-Sprudeln des Materials stattfinden kann. Das heißt, die haben Konvektion bis in den Kern hinein. Das heißt, da wird urviel Material rauf-runter gesprudelt und dann haben die meistens sehr starke Aktivität, ja, diese kleineren Sterne. Sonnenähnliche Sterne ist man aber drauf gekommen eben, dass sogar sonnenähnliche Sterne, also ungefähr so groß wie die Sonne, ne, gleiches Alter, bla bla bla, dass die meistens tendenziell auch aktiver sind als unsere Sonne. Mhm. Also wir haben einfach bei der Sonne einfach einen guten, stabilen, ruhigen Stern ausgefasst anscheinend. Ja.
Ist das eine Seltenheit? Oder kennen wir mehrere ruhige Sterne? Weil wir sagen mal so, ne, also 100 Millionen, Millionen Sterne alleine in der Milchstraße und irgendwie habitable Zone, bla bla, wird mit Sicherheit Leben geben und so. Wie einzigartig ist denn die Sonne in ihrer Stabilität?
Naja, ja, das ist eine gute Frage. Also es ist halt natürlich, um so diese Aktivität von anderen Sternen so gut bestimmen zu können, musst du diesen Stern über lange Zeit hinweg sehr genau beobachten. Mhm. Und das haben wir jetzt auch noch nicht mit so vielen Sternen gemacht. Also schon vielen, ja, aber jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon wirklich so gut auch statistische Aussagen treffen kann, wie häufig ist so ein sonnenähnlich wenig aktiver Stern jetzt irgendwie in unserer Gegend der Milchstraße oder so. Ja, also wir wissen, dass die kleineren eher dazu tendieren, aktiver zu sein, die größeren auch, ja, aus anderen Gründen. Und das eh jetzt so sonnenähnlich ist eh irgendwie ein guter Tipp für einen ruhigen Stern. Aber eben trotzdem, wenn man sich Sterne anschaut, die so ähnlich sind wie die Sonne, gibt's auch welche, die ruhig sind, aber gibt's auch welche, die wesentlich aktiver sind. Also so im Durchschnitt sind die meisten Sterne, die ähnlich sind wie die Sonne, die man bis jetzt untersucht hat, tendenziell aktiver als die Sonne. Also die Sonne ist anscheinend da schon auch was Besonderes. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass die Sonne einfach gerade eine ruhige Phase hat.
Oho, ne? Im astronomischen Sinne, also 100.000 Jahre Ruhe, sowas, ne?
So irgendwie. Also es ist irgendwie so, dass diese jetzt gerade ist sie, wir haben ja noch dazu auch Glück, was jetzt so, dass diese Klimaschwankungen irgendwie angeht. Wir bewegen uns ja, zwar quasi gerade auf ein Maximum der Sonne zu, aber ganz generell wird die Sonne auch gerade wieder weniger aktiv. Mhm. Die Sonne war im Mittelalter aktiv, da war auch eine Warmperiode und dann gab es eben so in den letzten paar hundert Jahren, ne, so im 17. bis 19. Jahrhundert, gab es wenig Aktivität, da war das Klima auf der Erde tendenziell, ja, minimal kühler und jetzt im 20. Jahrhundert war die Sonne wieder sehr aktiv. Und jetzt, die letzten 20 Jahre, also quasi die letzten zwei Zyklen, das letzte Maximum der Sonne, 2014, wann das war deutlich weniger als das durchschnittliche Maximum im 20. Jahrhundert. Mhm. Das heißt, die Sonne steuert jetzt gerade auch wieder auf eine ruhigere Zeit zu. Vielleicht gibt uns das noch irgendwie ein paar Zehntel, vielleicht gibt uns das ein Zehntel Grad noch zusätzlich Toleranz in die kühlere Richtung, ne? Vielleicht.
Mhm. Also, aber kann es auch in die andere Richtung laufen? Kann es sein, dass die immer heißer wird? Immer das, jetzt die nächsten 1000 Jahre oder sowas?
Also das, und man hat auch immer wieder, also man hat ja auch die Sonne, die Aktivität der Sonne über lange, fast jetzt nicht ganz astronomische Zeitskalen, aber fast astronomische Zeitskalen untersucht. Man kann das ja auch, das ist ja auch cool, man kann das ja auch in Eisbohrkernen zum Beispiel untersuchen, nämlich über die Isotope von gewissen Materialien, die in der Atmosphäre von der kosmische Strahlung der Sonne, von dieser Aktivität quasi erzeugt werden. Das heißt, du kannst über irgendwie Jahrtausende, Jahrzehntausende zurück die Aktivität der Sonne untersuchen, indem du die Verteilung dieser Isotope, dieser quasi radioaktiven Substanzen, die da in der oberen Atmosphäre erzeugt wurden, wenn du die nachverfolgst, dann kannst du schauen, da ist jetzt ein bisschen mehr von, ich weiß nicht, was Beryllium ist das, glaube ich, oder whatever. Oder auch C14. Man kann das mit der C14-Methode, kann man das auch nachweisen, da halt eher in lebenden Dingen und halt über die letzten paar, weiß ich nicht, ja, Jahrtausende in irgendwelchen versteinerten Bäumen mit irgendwie, ja. Man kann das in den Jahresringen von Bäumen da irgendwie nachweisen. Wenn da mehr C14 ist und dann war da irgendwie anscheinend wieder eine Aktivitätsphase der Sonne, wo dann halt einfach mehr dieser radioaktiven Isotope in der oberen Atmosphäre erzeugt wurde und dann irgendwie runtergeregnet ist und so weiter. Ja. Also man kann das schon länger auch zurückverfolgen. Aber ich glaube, dass die Sonne ganz generell, also sie schwankt schon, aber so auch inklusive ihrer aktiven Phasen und ihrer weniger aktiven Phasen, einfach generell ein sehr ruhiger, angenehmer Stern, eine ruhige Zeitgenossin ist. Ja. Es wird in Zukunft vermutlich ein bisschen wilder, aber halt auch erst in ferner Zukunft.
Wie fern?
Also es ist ja so, naja.
Kriegen wir es noch mit?
Wahrscheinlich nicht. Nein,
okay,
nein.
Ja, dann
also
ist egal.
Wir ganz bestimmt nicht. Nein, also wir nicht. Aber wir Menschen, da kommt drauf an, wie lange es uns noch gibt. Nein, es ist tendenziell so, dass die Sonne größer wird. Ne? Also es ist schon so, dass die Sonne einfach
irgendwann
so
verschlingt sie die Erde. Es gibt auch eine Doctor Who-Folge, die am Ende der Erde spielt. Also, ja.
Was auch sein Gutes hat, weil dann braucht man sich über die Aktivität der Sonne keine Sorgen mehr machen. Ne?
Ja, das stimmt. Aber das sind ja jetzt, glaube ich, wirklich noch ein paar Milliarden Jahre. Ne?
Ja. Also das ist noch lang. Naja, in ungefähr einer Milliarde Jahre ist es schon so, dass es auf der Erde zu heiß wird, vermutlich, damit flüssiges Wasser noch existieren kann auf der Oberfläche. Also
heißt das, dass dann auch die Meere. Heißt das, die Atmosphäre wird dann auch langsam verschwinden oder was passiert?
Ja. Also dann, ja, das ist, weiß jetzt nicht genau, was zuerst irgendwie sich verabschiedet oder was da irgendwie, ja. Die Reihenfolge ist. Aber
eine Milliarde Jahre,
Ich meine, das ist unvorstellbar. Ja, wenn ich das den Kindern im Planetarium erzähle, sie fragen natürlich immer, wann wird die Sonne explodieren und so. Weil du sagst, dann sagen sie, oh Gott, dann wird es uns natürlich nicht mehr geben. Und ich sage so, Kinder, Menschen gibt es seit 2 Millionen Jahren auf der Erde.
Und die neolithische Revolution ist 10.000 Jahre her.
Das haben wir schon einmal falsch gesagt, gell?
Echt? Ist das nicht, waren das nicht 10.000? Oh Gott.
Ich glaube, da hat uns, oder vielleicht waren es 10.000 und da hat uns dann jemand verbessert. Das haben wir immer in irgendeiner
nicht zielgenau 10.000, sondern das ist irgendwo zwischen 10 und 6.000, je nachdem, wo man guckt, glaube ich, ne? Jetzt gucke ich aber doch nochmal.
Schau noch mal zur Sicherheit.
Gesichert sind der fruchtbare Halbmond Mesopotamiens ab ungefähr 9500 vor Christus. Gleichsam China ab 7000 vor Christus. Auch der südamerikanische Anraum ab 3000 vor Christus. Ja, komm, 10.000 Jahre.
Also, ab 10.000, passt.
Da können wir jetzt genau, also, wollen wir jetzt nicht irgendwie christlicher sein als der Superintendent.
Astronomische Zeitskalen, ja. Na, aber das ist irgendwie, also, das ist schon, das mit der Sonne, das ist schon irgendwie lustig, wenn man sich irgendwie denkt, jetzt, da ist schon wieder sowas, was irgendwie so gut passt, gell? Aber ich meine, klar, sonst gäbe es uns ja auch nicht, wenn es nicht gut passen würde. Mhm. Stimmt schon, ja. Und es ist wahrscheinlich jetzt schon auch so, dass die Sterne, die wir untersucht haben, oder viele der Sterne, die wir untersucht haben, dass wir die genauer untersucht haben, weil sie eben irgendwie interessante Helligkeitsschwankungen aufweisen oder so. Ne? Also man hat da noch immer eine Art statistisches Bias. Man müsste einfach mal alle sonnenähnlichen Sterne in, weiß ich nicht, ja, 3000 Lichtjahren Entfernung, alle ganz genau untersuchen und dann.
Auf ihre neolithische Revolution. Wir müssen kurz, neolithische Revolution, alle, die sich jetzt fragen, ja, Arschlöcher, sagt wenigstens, was es ist, wenn ihr drüber redet, ist der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht.
Ackerbau.
So. Kann man so, ne? Jäger und Sammler werden zu Ackerbauern und Viehzüchterinnen. Ja.
Ob das eine gute Idee war?
Von den Bäumen runterzukommen, meinst du?
Ja.
Oder das Meer zu verlassen?
Das ist immer die Frage, wo hat es angefangen mit einer schlechten Idee? Naja. Aber sind wir froh, dass wir das Magnetfeld haben zumindest. Ne? Also die Erde hat ja auch ein Magnetfeld, ja, und ohne das Magnetfeld, also das Magnetfeld der Sonne ist natürlich, ist ja auch für uns wichtig, das ist ja auch lustig, wenn das Magnetfeld der Sonne schwächer wird, dann
kann sich das Magnetfeld der Erde weiter ausdehnen?
Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich das vorher auch einen Blödsinn erzählt habe, weil eigentlich ist ja genau das, was diese vermehrte Erzeugung der radioaktiven Isotope in der Atmosphäre verursacht, dass nämlich die Sonne weniger aktiv ist, weil wenn die Sonne weniger aktiv ist, dann ist ihr Magnetfeld, das ja ums ganze Sonnensystem herum auch geht, ja. Ja, ihr riesen ganz Gesamtmagnetfeld, schwächer.
Ja.
Und dann kommt mehr Scheiß von außen herein.
Ah.
Mehr kosmische Strahlung überhaupt von außen.
Ja, klar.
Ja, also eigentlich ist es andersrum. Ich glaube, ich habe es vorher irgendwie.
Die Stelle finde ich nie wieder, von daher werde ich es nicht schneiden.
Wir bitten um Verzeihung. Ich manchmal ein bisschen.
Genau. ihr seid doch alle Christen, vergebt uns.
Genau, vergebt, vor allem zu Ostern. Also genau. das muss drin sein, ja. Aber es ist echt irgendwie halt einfach diese Aktivität der Sonne, was wir da sehen, ja, diese Sonnenflecken, die man da sieht, das hat schon auch einfach einen Einfluss auf uns, dass dann erstens, ne, mit der Aktivität der Sonne auch mehr Material von der Sonne kommt, aber dass, wenn sie auch weniger aktiv ist, dann mehr Material quasi überhaupt irgendwie von außen auf uns quasi einprasseln kann und so weiter, ja. Also diese Magnetfelder. Und dann hat halt noch die Erde das Magnetfeld und das schützt uns ja sowieso dann halt auch vor dem ganzen Zeug, was da auf uns einprasselt.
Ja. Und macht den Skandinaviern eine hübsche Lightshow.
Yes, so ist es, ja. Nicht nur da, auch auf den anderen Planeten gibt es das. Ja, sind wir auch, die Magnetfelder der großen Gasplaneten sind ja auch cool und da gibt es auch Polarlichter.
Ach, die haben es gut. Die Marsmännchen, die haben es gut.
Am Mars nicht. Da gibt es kein starkes Magnetfeld. Darum hat der Mars ja auch keine Atmosphäre mehr. Ne?
Klingt plausibel, ja.
Aber die großen Planeten, ja, die Gasriesen zum Beispiel, auch vor allem die Eisriesen, die haben ja auch starke Magnetfelder, irgendwie Uranus und Neptun und so. Die haben ja auch die ärgsten Magnetfelder. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber die Magnetfelder der großen Gasplaneten, die sind ja auch einfach halt nicht so wie das Erdmagnetfeld, weil die halt auch jetzt nicht diesen flüssigen Eisenkern haben, sondern einfach riesige, sich bewegende Gasschichten, die teilweise eben auch geladen sind, teilweise auch nicht und so weiter. Dass du hast dann so wilde Magnetfelder, Quadrupol-Magnetfelder.
Das finde ich, ehrlich gesagt, also riesige Gasplaneten, finde ich noch unvorstellbarer als Sterne.
Ja? Warum? Weil sie zusammenhalten, meinst du?
Gesteinsplanet, oder? Ja, irgendwie ne, so Klotz Eisen in der Mitte und dann so blubbert so Zeug drumherum, so flüssiger Stein und draußen ist Kruste. Geht in meinem Kopf zusammen.
Ja.
Riesiger Gasball, der so hoch verdichtet ist, dass sich Plasma bildet und das Ding am Brennen fängt, geht in meinem Kopf irgendwie, kriege ich hin im Kopf. Aber unfassbar riesige, große Gasmenge, die einfach eine Kugel bleibt, das ist zu viel für mich. Das ist tatsächlich, ich sitze da immer und denke, das geht doch gar nicht. Wie soll das denn gehen? Ich kriege meinen Kopf da nicht drum rum.
Es ist auch schräg. Aber es funktioniert genauso wie bei den Sternen eigentlich. Es ist halt nur früher dieses Gleichgewicht da. Es ist alles die Schwerkraft. Ja, bei den Sternen, da zieht die Schwerkraft nach innen und erst diese Kernfusion hält quasi die Schwerkraft auf, ja. Bei den Gasplaneten zieht auch die Schwerkraft nach innen, aber weil die aus weniger Material bestehen, zieht es nicht so stark nach innen, dass da drinnen nicht so heiß wird, dass das zum Fusionieren anfängt, sondern da stellt sich schon davor quasi ein mehr oder weniger normales Dichte-Druck Gleichgewicht ein. Also ganz normal ist es auch nicht, weil ganz normal sind die nicht, die Riesengasplaneten. Die haben dann auch irgendwie so Sachen wie metallischen Wasserstoff in ihrem Inneren und irgendwie dann auch irgendwie feste Kerne, wie auch immer das funktionieren soll. Die sind auch sehr interessant von ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise her. Wie, da wissen wir ja auch noch nicht alles.
Wie dicht sind die eigentlich? Könnte man da theoretisch reinfliegen?
Ja, außen schon. Also für eine Zeit lang schon. Mhm. Du würdest aber halt verglühen, weil du von diesem Ding natürlich angezogen wirst und du wirst schneller und schneller.
Ja, ja.
Und es ist eigentlich es ist quasi nur Atmosphäre. Ja. Zumindest sagen wir jetzt mal das Äußere, weiß ich nicht.
Im Sinne von, da ist was um irgendwas drumherum, was so viel Reibung erzeugt, dass du kaputt gehst, wenn du durch willst. Ja.
Ja, genau. Mhm. Und es wird immer dichter und dichter nach innen, also wirst du da auch einfach verglühen und es ist dann außen natürlich weniger dicht als jetzt die Erdatmosphäre auf der Erdoberfläche. Mhm. Die Oberfläche von den Gasplaneten. Mhm. Es ist ja sogar schon, also die Oberfläche von der Sonne ist ja auch extrem dünn. Drum sieht man da ja überhaupt quasi durch. drum sieht man das ja. Und drum ist irgendwie jetzt an der Oberfläche von diesen Gasplaneten das Gas auch noch sehr dünn. Das heißt, du könntest da eigentlich mal eine Zeit lang quasi drauf zusteuern, hineinfliegen, ohne dass da jetzt so groß was passieren würde. Kommt vielleicht auch auf dein Raumschiff an, wie viel das aushält, was das so irgendwie für ein Material ist. Aber du könntest, sagen wir mal, du könntest am Rand so reinfliegen und wieder raus. So, das wird wahrscheinlich gehen.
Warum macht man das nicht? Ist es nicht so erkenntnisfördernd oder ist es doch zu aufwendig?
Naja, Cassini, die Raumsonde, die beim Saturn war, bis vor einigen Jahren, die ja lange Zeit beim Saturn war, einige Jahre, viele Jahre, so 10 Jahre ungefähr war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wie auch immer. Ist erst 7 Jahre hingeflogen, ja, und dann ist sie dort ewig rundherum, hat auch die Monde untersucht, ja, ist auch beim Enceladus, bei diesem Eismond ganz knapp vorbeigeflogen und so weiter. Die ist ja dann, also jetzt nicht in den Saturn hinein und wieder raus, aber die ist dann ganz knapp am Saturn vorbeigeflogen, zwischen den Ringen und der Planetenkugel quasi, ja. Ist sie durchgeflogen.
Ja.
Auch
und das ist im Grunde
20
schon
Mal oder so.
Das
ja?
ist im Grunde
also,
schon ein Eindringen in die
quasi.
Okay.
Und ist dann immer näher und dann haben wir sie ja quasi in der Atmosphäre versenkt. Also die ist ja dann tatsächlich, die hat genau das gemacht, ja.
Okay.
Um sie loszuwerden, um kein Weltraummüll um den Saturn da jetzt irgendwie zurückzulassen, hat man sich entschieden, dass man sie quasi deorbitet, also dass man sie abstürzen lässt und sie ist dann im Saturn verglüht, tatsächlich. Ja.
Und zwar am 15.09.2017 lese ich hier gerade.
Oh, Cassini war toll. Wann ist sie angekommen? Schon?
Oh, die ist, warte mal eben, Start schon war 2005? Oktober 97, Venus 1998, Jupiter 2000, Saturn Orbit 2004.
Wahnsinn. Na, da ist sie 13 Jahre irgendwie rumgeflogen.
Und ein Jahr später ist Huygens auf Titan gelandet. Das ist auch,
Das
ist eine
das war auch
krass. Wenn ich gerade so die Timeline sehe, das ist eine ziemlich geile Mission gewesen. Uiuiui.
Ja, die war extrem geil, die Mission, ja. Das ist schon. Und jetzt ist ja, also zum Jupiter ist ja, sind jetzt zwei Missionen unterwegs, die Ähnliches machen werden, ähnliche Daten oder vielleicht sogar mehr auch liefern werden. Die Juice und der Europa Clipper. Oh, der fliegt, glaube ich, jetzt erst los. Bald mal. Wie auch immer. Aber die sind halt dann auch erst in 7 Jahren vor Ort. Man muss immer so lang warten.
Ja, das ist das, was mich ja auch so wahnsinnig ärgert, dass wir es noch nicht geschafft haben, irgendwie so richtig Bums auf die Dinger zu geben. Europa Clipper ist geplant für Oktober dieses Jahres, Oktober 24, ja. Und Juice ist letztes Jahr im April gestartet.
Ist schon unterwegs, ja. Juice braucht 8 Jahre. Also das ist jetzt auch, die hat sehr viel Treibstoff an Bord, weil sie eben die großen Monde vom Jupiter untersuchen soll und da halt einfach Manöver fliegen muss. Ja. Die muss da rumfliegen. Und das Ding ist sehr schwer. Und wenn du etwas sehr Schweres in den Weltraum wirfst, dann machst du das meistens so, dass du es hochwirfst mit einer Rakete, ja. Mhm. Aber dass du die Schwerkraft der anderen Planeten quasi ausnutzt.
Ja, die macht 4 Swingbys. Erst am Mond, dann an der Venus, dann zweimal an der Erde und 2031 ist sie dann am Jupiter. Und genau, 2034, und das finde ich noch cooler, schwenkt sie in den Orbit um Ganymed ein. Mhm. Ich weiß, ich finde das so cool, weil ich den Namen Ganymed für den coolsten Mondnamen im Universum halte. Ich weiß nicht, warum.
Ganymed?
Ja, keine Ahnung, warum das
so ist. Ich finde Ganymed, ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie was Medizinisches. Med, vielleicht deshalb.
Vielleicht deshalb.
Ich finde, das klingt irgendwie wie so eine Klinik oder so.
Echt? Nee, ich weiß, ich finde, Ganymed klingt, ich keine Ahnung warum, ich finde, das klingt so, es hat so ein bisschen sowas wie Sir Galahad.
Ganymed, ja, oder genau, wie so ein Elbenname oder so irgendwas.
Ah, ja, genau.
Ja. Ja, nein, ist gut. Ist auch der größte Mond. Also ist auch,
ja, dann.
Ist auch ein Special-Ding. Ja, das ist sicher spannend. Und er hat eben auch Eis. Also die haben ja alle Eis und Wasser auch. Mhm. Also Europa hat halt nur am meisten und einen richtigen, ordentlichen, flüssigen Ozean unter dem Eis. Aber Ganymed hat ja auch quasi diese Schichten, ja, wo dann halt so Eisschichten unter der Oberfläche, wo so Gestein, Eis sich irgendwie ein bisschen abwechseln und eben da vielleicht auch sogar teilweise flüssiges Wasser dann in den Schichten da noch irgendwie vorhanden sein könnte oder wahrscheinlich ist. Und wer weiß, vielleicht finden wir wirklich die Aliens da draußen.
Ende
auch,
2035 soll die Sonne auf Ganymed abstürzen.
Genau.
Cooler wäre
halt
ja noch
soft.
Cooler wäre ja noch landen, ne?
Na, sie wird ja auch landen, aber sie wird halt die Landung nicht überleben. Sag mal.
Ja, nee, aber ich meine, also eine überlebbare Landung wäre natürlich auch cool und dann von da aus irgendwas senden.
Ja, wäre natürlich, also ich weiß nicht, warum wir das dann nicht mehr gemacht haben, wird wahrscheinlich noch mehr Treibstoff und noch mehr
Treibstoff, noch teurer, noch irgendwas. Oh, will ja immer keiner haben, solche Sachen.
Ja.
Alle wollen
obwohl,
die geilen Bildschirmhintergründe.
Obwohl, wenn man dann schon 7 Jahre, 8 Jahre hinfliegt, hey, ja. Alle wollen nur was zum Angeben,
genau.
Für einen Laptop irgendwie. Ja, aber vielleicht kommt ja dann auch tatsächlich, ja, man muss immer schon mittlerweile sagen, wer weiß, vielleicht, ne, weil diese Projekte sind alle immer nicht so sicher, der Enceladus-Lander, die Raumsonde, die dann auf dem Enceladus, auf diesem Eismond vom Saturn landen soll, da hat die NASA ja, zuerst wollten wir auf Europa landen und dann ist man drauf gekommen, dass Europa nicht so eine leiwande Oberfläche zum Landen hat. Und wegen der ganzen,
weißt du,
diese Eisspitzen, ne, das ist irgendwie nicht so super. Und dann auch das ganze, die ganze Strahlung, weil das Magnetfeld vom Jupiter bündelt die ganze Strahlung von der Sonne, diese ganzen geladenen Teilchen, und die prasseln dann alle auf Europa ein. Das heißt, du wirst dann, deine Elektronik wird da quasi gebrutzelt innerhalb kürzester Zeit und so, nicht so super. Und jetzt haben sie es quasi auf, also die Mission quasi fallen gelassen und den Enceladus Orbilander ist, glaube ich, soweit ich weiß, noch im Programm als geplante Mission. Irgendwann
auch. Ach so, der ist noch gar nicht um. Ich wollte gerade fragen, zu welcher
Mission
der gehört.
Nein, der fliegt dann leider erst, ich glaube, irgendwann in den 2030ern ist geplant. Mhm. Also da sind wir dann schon in Pension und sitzen im Liegestuhl
und kriegen den Kopf nicht mehr richtig gehoben, weil der Nacken so wehtut und dann war es das mit dem Universum. Ja.
So ungefähr. Ja. Something to look forward to.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.